der auferstandene Herr begegnet ja seinen Freunden in dieser Welt hier und unter den hiesigen Gesetzen, dann geht das gar nicht ohne Spannungen und merkwürdige Widersprüche auf. Wie das wirklich in sich und für sich in einer solchen Welt aussieht, das wissen wir ja überhaupt nicht. Jedenfalls kann es sich unmöglich darum handeln, um eine in dem Sinn Wiederbelebung, wie eben bei so jemand wie dem Lazarus, der dann hinterher sterben muss. Sonst ist ja ein Eingehen in eine ganz neue Welt. Das Wort, was da benutzt wird, heißt Verklärung. Aber was heißt das genau? Dass er durch die Tür, durch die Wände und die Türen gehen kann, aber zugleich einen Fisch essen? Wie bringt man das zusammen? Also deswegen sollte man sich da auch zurückhalten. Man kann sich alles Mögliche ausdenken und ausmalen und warum nicht, wenn man nur festhält, es sind private Vorstellungen und Bilder und wie die Wirklichkeit aussehen wird, das werden wir dann erfahren. So wie ja schon die Bilder, die dort benutzt werden, wenn man zum Beispiel das letzte Kapitel aus der geheimen Offenbarung liest, wo da von der Stadt davon die Rede ist, die die Form von einem Würfel hat, so hoch wie breit und lang, was soll das eigentlich, nicht wahr? Oder dass dort gesagt wird, die Entschlafenen, aber wenn Paulus beim Herrn sein will, will er es doch nicht schlafend sein. Also die Bilder widersprechen sich gegenseitig und wir wollen doch nicht denken, dass die Leute damals so dumm waren, das nicht gemerkt zu haben. Sind die unterschiedlichsten Bilder, die benutzt werden, im Bösen vom Feuer, vom Finstern, vom Zähneknirschen und so weiter, vom Wurm und dergleichen. Und die positiven Beschreibungen sind genauso unfasslich und ungreifbar. Entscheidend ist, deswegen liebe ich dieses Wort so, Vollendung oder Endgültigkeit, die Erfüllung dessen, wozu man dort unterwegs ist. Und die sieht dann anders aus, genau wie sich keine Blüte vorstellen kann, was hinterher ein Apfel ist.
Aber ganz entscheidend, wenn wir von Vollendung sprechen, im ganz positiven und wohlwollenden Sinne, ist natürlich auch die Lebensweise, der Weg bis zur Vollendung.
Da hängt alles dran, denn vollendet wird ja nur das, was man vorher macht. Deswegen mein Bild mit der Aufnahme oder mit dem geschriebenen Buch, hier wird geschrieben, hier wird gemacht und dann liegt es. Unabänderlich ist es das. Pater Arnav pflegte sagen, so zeugt sich die Seele aus. Also wir tun etwas in unserem Leben und dadurch werden wir jemand. Wir können uns ja nicht machen, sondern wir machen was. Man bemüht sich, was weiß ich, richtige Brötchen zu backen oder die Haare richtig zu schneiden oder irgendwas Philosophisches sich zurechtzulegen. Und wenn das klappt, wird man ein guter Bäcker, ein guter Friseur, ein guter Schriftsteller oder wie immer. Also ich tue etwas und werde dadurch jemand. Und nur durch dieses Geschehen werde ich. Am Ende bin ich der, der das aus sich gemacht hat. Drum erlaubt sich Thomas sogar den Ausdruck für den freien Menschen, er sei die Ursache seiner selbst. In gewisser Weise gestalten wir uns selbst. Wir machen uns zu dem, der wir dann am Ende sind. Nicht allein aus eigenen Kräften, wie nichts geht aus eigenen Kräften, wenn man schreibt oder malt oder sonst was tut, aber es wird gestaltet und so gestalten wir uns. Nochmal, wir machen etwas und werden dadurch jemand. Und das, was dort, soweit wie wir kommen, ist es das, dann gibt es das, was jetzt wir Katholiken nochmal nennen, Fegfeuer, also dann werden nochmal so die Druckfehler beseitigt im Manuskript und im Buch und die Kratzer von der Platte runter und so, und dann ist es endgültig fertig und das heißt dann Ewigkeit.
Mhm. Herr Professor Splett, wenn wir von Auferstehung sprechen, müssten wir ja auch aus unserem christlichen Denken auch von Rettung sprechen.
Ja, kann man auch so ausdrücken, wenn man eben dran denkt, dass uns ja jeden Moment das Nichts bedroht und man nicht einfach sagen kann, die Seele als solche kann gar nicht kaputt gehen. Das haben ja so diese ersten Beweise versucht. Die haben gesagt, die Seele hat keine Teile, also kann sie gar nicht zerfallen. Die kann natürlich nicht zerfallen, aber sie kann einfach erlöschen. Wenn Gott sie nicht hält. Das haben wir ja eingangs gesagt. Schaffen heißt, in jedem Moment bejaht werden. Insofern werden wir immer von ihm gewissermaßen über dem Nichts gehalten. Das ist jedes Mal, ob ich das bewahren oder retten nenne, ist dieselbe Ausdruck, dieselbe Wirklichkeit. So muss ich sagen. Die ist gegeben damit, ja.
Mhm. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen über das Thema Tod und Auferstehung, vielleicht auch aus der Frage heraus, was für Sie Auferstehung bedeutet. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Das Thema ist Tod und Auferstehung. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett von der Theologisch-Philosophischen Universität St. Georgen. Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute besprechen wir das Thema Tod und Auferstehung. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Jörg Splett von der Theologisch-Philosophischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Er ist uns von dort aus auch zugeschaltet. Herr Professor Splett, einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Kuschel. Er ruft aus Jena an. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuschel.
Guten Abend. In all unseren Vorstellungen spielen Raum und Zeit eine Rolle. Wir können nicht denken oder nicht ohne besondere Schulung denken, abstrahieren von Raum und Zeit. Mhm. Aber so Raum und Zeit hat Gott zusammen mit unserer materiellen Welt geschaffen. Mit unserem Tod aber verlassen wir diese Welt, also unsere Geist, Seele, das geistige Prinzip, also die Seele, ich verlasse diese Welt. Verlasse ich dann auch den Zusammenhang mit der Zeit, den Zusammenhang mit dem Raum?
Ich meine, dass man da sagen müsste, nein. Das ist genau gemeint mit Auferstehung des Fleisches. Jemand, der gelebt hat, ist nicht zeitlos. Sondern er hat ja eine Vergangenheit. So wie, also jetzt biblisch gesprochen, Jesus die Wundmale weiter an sich trägt. Also wer Vergangenheit hat, ist nicht rein zeitlos. Zeitlos ist die Mathematik vielleicht. Und das ist die Gefahr für die Naturwissenschaftler, dass die, zum Beispiel bei Einstein war es völlig klar, dass er vertritt, es gibt eigentlich nicht Raum und Zeit, die gehören nur hierher und die verschwinden eigentlich. Damit würde dann auch das Individuum verschwinden und die Geschichte verschwinden. Das sind aber ganz wesentliche Grundbestandteile, die bleiben. Es gibt diese Vorstellungen, wie gesagt, in der Antike und es gibt sie in Asien, zu sagen, Zeit und Raum sind eigentlich Anschauungsformen und scheinbar, Schein-Maya, die Wirklichkeit ist ganz anders. In dieser Tradition, aus der ich hier spreche, der biblischen, ist es anders. Da gehört, ist die Zeit geschaffen mit der Schöpfung, ja, aber sie hört so wenig auf wie die Geschöpfe. Und deswegen bleibt sie auch. Sie nimmt eine andere Gestalt an. Sie ist nicht mehr so zerstückelt und in sich zerfallen. Die mittelalterlichen Autoren haben dafür das Kunstwort Äwum gebildet. Sie haben gesagt, nicht ewig, aber eben auch nicht so wie unsere Zeit, sondern irgendeine Form von Geschichtlichkeit und Struktur, die es gibt, die wir eben auch uns nicht richtig vorstellen können, sondern die wir dann erfahren werden.
Mhm. Dankeschön, Herr Kuschel, für Ihren Anruf.
Ja, bitte.
Alles Gute für Sie.
Alles Gute.
Danke.
Da muss man natürlich auch aufpassen, Herr Professor Splett, dass man nicht ganz schnell argumentiert mit dem Fahrwasser der Wiedergeburt.
So ist es. Die ist, da stoße ich oft auf erhebliche Irritation und Widerstand. Ich finde es schade, wie stark das inzwischen auch unter Christen verbreitet ist, diese Idee. Die ist biblisch nicht akzeptabel. In dem Strom steht so deutlich da, es gibt ein Leben und ein Gericht und nur ein Leben. Hier gibt es Wiedergeburt, kann nicht das bedeuten, dass der Mensch, der ja nicht die Seele ist, sondern eben dass die Person, das Individuum, dass er jetzt die Seele in einen neuen Körper, sei es einen anderen Menschen oder sogar in einen tierischen Körper hineingeht, was soll das sein?
Ist in keinster Weise theologisch und auch biblisch vor allen Dingen keinster Weise begründet.
So ist es.
Eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung, Frau Kirchhaus aus Augsburg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe also eine Frage, die ist mir jetzt heute zum ersten Mal so in mir aufgetaucht. Jesus hat ja eigentlich sehr viel uns gelehrt, wie es nachher ausschauen könnte. Also wenn man die Abschiedsreden liest oder hört, was man liest, hört man geistig ja auch. da kommt ja, ich gehe hin, um euch Wohnungen zu bereiten, dass ihr seid, wo ich bin. Und also das alles, was den Menschen eigentlich anzieht, da hat Jesus sehr viel gesagt, er stellt uns seinem Vater vor und halt, also, und auch immer wieder,